Wir hören dich.
Ja, okay, dann kann ich loslegen. So, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder zu Ihnen sprechen darf, Gottesdienst halten darf. Und wir haben heute das Thema 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Letztes Mal habe ich gesprochen über den Geist der Liebe, also aus dem gleichen Vers, der uns gegeben worden ist. Und heute nun der Geist der Kraft, der uns gegeben ist. Und so Gott will, auch mal ein bisschen in die Zukunft gesprochen, was ich normalerweise nicht so gern mache. Beim nächsten Mal, das wäre vielleicht am Samstag, den 8. Mai dieses Jahres, dann in der Fortsetzung über den Geist der Besonnenheit, der uns gegeben worden ist. Das ist vielleicht ein bisschen ein komplizierteres Thema, aber so gut will, können wir da vielleicht dann doch auch ein bisschen mehr dazu erfahren. Also ich habe es geplant, aber Gott muss die Ausführung geben. So, aber jetzt zurück zum Geist der Kraft, der uns gegeben worden ist. Wozu brauchen wir die Kraft überhaupt? Das kann man vergleichen mit einer Waschmaschine. Sie ist perfekt, sie hat einen Motor und ein Programm, auch einen Wasserzufluss. Wenn aber die Elektrizität, die Kraft fehlt, dann ist die ganze Waschmaschine nutzlos. So ist es auch im geistlichen Leben. Wenn nicht die Kraft Gottes in uns wirkt, die Kraft des Heiligen Geistes, dann gibt es kein geistliches Leben. Welche Kraft ist das nun? Es muss ganz klar festgehalten werden, dass das niemals unsere Kraft sein kann, die hinsichtlich unseres geistlichen Lebens in uns wirkt. Es ist Gottes Kraft. Im 2. Gemeindegebet des Paulus in Epheser 3, Vers 16 steht Folgendes. Auf dass er, das ist Gott der Vater, auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Und Epheser 3, Vers 20 ergänzt, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Es ist Gottes Kraft, niemals unsere. Und dann muss noch etwas festgehalten werden. Diese Kraft wirkt nicht in einem perfekten, kraftstrotzenden Körper, sondern seine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. 2. Korinther 12, Vers 9. Für uns ist das ein Widerspruch, aber nicht für die Bibel. Luther übersetzt hier sehr griffig, es ist die Kraft, die in den Schwachen mächtig ist. Paulus betont im selben Kapitel noch einmal, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 2. Korinther 12, Vers 10. Die Kraft Gottes in uns führt zur Demut und nicht zum Prahlen. Das habe ich in meinem Manuskript fett geschrieben. Die Kraft Gottes in uns führt zur Demut und nicht zum Prahlen. Habe ich eine Überschrift gemacht für den nächsten Abschnitt, das Rühmen der Schwachheit. Lassen Sie mich das noch ergänzen. Erstaunlich, aber zur geistlichen Kraft gehört die Schwachheit. Wir dürfen uns nicht unsere Kraft rühmen, sondern nur unserer Schwachheit. Die oben genannte Stelle 2. Korinther 12, Vers 9 lautet ja ganz. Und er, der Herr, hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Es geht zuerst um die Gnade. Es ist die Gnade Gottes, die uns Kraft gibt. Sie genügt. Allein die Gnade genügt. Die Gnade ist ja das umsonst Gottes für meinen geistlichen Dienst. Er gibt es umsonst, das ist Gnade. Aber die Stelle geht weiter. Daher will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, auf dass die Kraft Christi über mir wohne. Es ist die Gnade zur Schwachheit, damit die Kraft Christi zur Entfaltung kommt. Wenn etwas gerühmt sein soll, dann ist es die Schwachheit den geistlichen Dingen gegenüber. Deshalb heißt es in 2. Korinther 11, Vers 30, wenn etwas gerühmt sein muss, dann will ich mich dessen rühmen, was meine Schwachheit betrifft. Und das heißt dann weiter gesponnen, und dann wirkt die Kraft Christi in mir, und dann ist die Folge, was die Kraft Christi in mir bewirkt hat. Nun könnte man beten, lass mich schwach sein, damit ich stark bin. Nein, so kann man nicht bitten. Nicht, dass ich stark bin, sondern damit du in mir stark bist. Wenn ich so bete, lass mich schwach sein, damit du in mir stark bist, dann darf man gespannt sein, wie er dann seine Kraft in mir entfaltet. Eine nächste Überschrift, die verwandelnde Kraft. Diese Kraft in uns führt zuallererst zu unserer Verwandlung. Die Verwandlung von einem natürlichen oder psychischen oder seelischen Menschen zu einem geistlichen Menschen. Und das erfordert Gottes ganze Machtentfaltung. In Epheser 1, Vers 19 ist von einer vierfachen Kraft geschrieben, die an uns arbeitet. So extrem schwer ist der geistliche Kampf auf dieser Erde. Aus einem Menschen tot in Sünden soll ein geistlicher Mensch gemacht werden. Und das erfordert Gottes ganze Kraft, damit das geschieht. Diese vier Kräfte sind nach Heinz Schumacher. Die Dynamis, das ist die dynamische Kraft. Daher kommt das Wort Dynamit. Nun, das kennen wir fast alle, dieses Wort. Dann die Energeia, die Energie, das kennen wir auch, das Wort. Das ist die energiereiche Wirksamkeit. Energie geladen wie eine starke Batterie. Äußerlich vielleicht kraftlos, aber geistlich gefüllt. Und dann Kratos, die Herrschermacht. Wir kennen vielleicht alle das Wort Gott, der Pantokrator, der Weltherrscher oder der Weltbeherrscher. Er wirkt nun in dieser Kraft, in seiner Herrscherkraft, in Herrschermacht in uns. Und dann das letzte, vielleicht das weniger bekannte, ist Ischys. Das ist die Stärke, das ist die Wucht und die Macht des Wirkens Gottes in uns. Wie sie gewaltige Wassermassen besitzen oder wie sie die Stromstärke eines starken elektrischen Stromes besitzt, die Ischys. Heinz Schumacher schreibt dazu, das Erstaunliche, kaum Fassbare ist, dass Paulus schreiben darf, dass die einzigartige Kraftwirkung Gottes auch an uns, den Glaubenden, die seinen Geist besitzen, ebenfalls zuteil werden soll, geistlich schon heute, leiblich in der Zukunft. Dieser Vers, Epheser 1, 19, hat noch eine feine textliche Vertiefung. Denn es heißt dort, dass wir wissen sollen, welches die überschwängliche Größe seiner Kraftdynamis an uns, den Glaubenden, sei. Das Wörtchen an uns heißt aber eigentlich es in uns hinein. Das ist das Gewaltige, dass diese ganze vierfache Kraft Gottes in uns hineinwirkt, eben zu unserer Verwandlung und zu unserem geistlichen Wachstum. Nein, und zu unserer geistlichen Wirksamkeit. Das war jetzt falsch abgelesen. Eben zu unserer Verwandlung und zu unserer geistlichen Wirksamkeit. Diese Kraft Gottes führt aber auch zum Wachstum im Glauben. Vom geistlichen Säugling zum erwachsenen Manne, ja sogar zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle Christi. Ein Wort aus Epheser 4, Vers 13. Dann ist das Wachstumsmaß erreicht, das uns aus der Fülle Christi für unsere Position am Leibe Christi zugemessen ist, um damit die uns gestellte Aufgabe zu erfüllen. Also noch einmal, wenn wir die Fülle Christi, das uns zugemessene Vollmaß erreicht haben, dann sind wir ausgewachsen. Weiter geht es nicht. Und dahin möge der Herr uns führen. Wachstum, Kraft und Kräftigung gehören zusammen. In Kolosser 1, Vers 10 und 11 steht, wachsend in der Erkenntnis, in der Epignosis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft, aller Dynamis, nach der Macht, nach der Kratos seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und Langmut mit Freude. Noch einmal, wachsend in der Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und Langmut mit Freuden. Das Wachstum Gottes geschieht eben nur durch seine Kraft und durch seine Darreichung. Das ist das, was er uns zu unserem geistlichen Wachstum gibt. Und das steht ausdrücklich in Kolosser 2, Vers 19, eine Stelle, die ich jetzt nicht vorlese. Leider sieht man diese Kraftwirkung Gottes nicht. Erst das Ergebnis, oft in einem langen Glaubensleben, macht diese sichtbar. Das ist ähnlich wie bei der Waschmaschine. Im Waschprozess erkennt man noch nicht das Ergebnis. Erst wenn die Wäsche fertig ist, dann kann man sich über das Ergebnis freuen. Und die menschliche Kraft? Die Kraft Gottes kann sich nur entfalten. Die Kraft Gottes kann sich nur entfalten, wenn wir uns ihm ganz hingeben, zur Verfügung stellen. Weder sind unsere menschlichen Waffen im Glaubenskampf hilfreich, nicht nachzulesen, 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, noch die menschliche Weisheit zu geistlichem Denken und Handeln. Nachzulesen in 1. Korinther 1, Vers 17 bis 25. Wer in eigener Kraft geistlich wirken will, geht fehl. Mein Ich und meine Stärke dürfen nicht dastehen wie ein blockierender Götze. Das gilt für unsere Schriftauslegung. Das bedeutet keine Hinzunahme von Philosophie, menschlichen Überlegungen und historisch-kritischer Forschung und auch für unsere Ethik, die nicht aus griechisch-philosophischen und sonstigen weltlichen Quellen gespeist werden darf. Da hätte man dann zum Schluss nur noch eine Form der Gottseligkeit und würde dabei ihre Kraft verleugnen, 2. Timotheus 3, Vers 5, weil nämlich dann die Kraft nicht von Gott kommt, sondern von meinen eigenen Überlegungen, meinem eigenen Verstand oder meiner eigenen Vernunft. Dazu möchte ich noch etwas Interessantes anmerken. Im 13. Jahrhundert wurde der griechische Philosoph Aristoteles, dieser alte Philosoph, der alte Grieche, hat von 384 bis 322 vor Christus gelebt, also da wurde der griechische Philosoph Aristoteles durch Thomas von Aquin, der hat 1225 bis 1274 nach Christus gelebt, also Mittelwert 1250, der Philosoph Aristoteles durch Thomas von Aquin in die Kirche eingeführt. Es ist hier nicht der Platz, um darüber zu sprechen. Martin Luther, selber Professor für Theologie, und damit auch Lehrer dafür, für diese philosophischen Dinge, hat es auf den Punkt gebracht. Er sagte, durch Aristoteles kommt man nicht zum Glauben und Thomas von Aquin war ein Schwätzer. Punkt. Und das genügt, auch wenn ganze Bibliotheken über ihn gefüllt sind. Dann, die Gemeinde kann sich in viele Aktivitäten, insbesondere wie es vor Corona war, kann sich in viele Aktivitäten menschlichen Ursprungs verlieren und dabei das Wesentliche vernachlässigen. Solche Aktivitäten können sein Sitzungen, Schulungen, Events, Kindertheater, überhaupt Theater, Musikers, Lobpreis und vieles andere mehr. Alles das kostet Zeit und Kraft. Vergeuden wir unsere geistliche Kraft nicht. Gott wird mich einmal nicht fragen, wie viele christliche Events ich besucht habe, sondern ob ich den guten Kampf gekämpft und den Glauben bewahrt habe. 2. Timotheus 4,7. Ich glaube, das haben wir heute Morgen schon mal gehört. Eine interessante Feststellung dazu hat Willi Schirmacher gegeben. Der Gott Israel war in seinem Volke nur stark, wenn das Volk im Gehorsam lebte. Wenn das Volk abfiel, hat es auch die Kraft Gottes verlassen, bis es wieder umkehrte und so seine Hilfe erfuhr. Und das gilt bis zum heutigen Tag. Das ist durchaus auch ein Beispiel für uns. Nur in einer gehorsamen, Christus hingegebenen und wortgebundenen Gemeinde, in einer wortgebundenen Gemeinde, kann er seine Macht entfalten. Als Folge geistlicher Tiefgang und geistliche Wirksamkeit. Es geht im geistlichen Leben immer nur mit Gottes Kraft vorwärts und zum Ziel. Da sagt auch Kolosser 1, Vers 28 und 29, wo Paulus jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen will. Kolosser 1, Vers 29 lautet, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfen dringe nach seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. So will er jeden Menschen in Christus vollkommen darstellen. Das möchte ich auch gerne, dass so mein geistlicher Dienst ist. Aber in der Summe der Gemeinde wird es dann auch so sein. Das Wort gibt uns Kraft. Eine nächste Überschrift. Dazu drei Stichworte. Fast dasselbe. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz, von der scheinbar größten Niederlage Gottes, ist für uns Gottes Kraft. Denken wir nur an die eherne Schlange für der Mose 21. Wer auf sie blickte, wurde gesund. Ergänzt wird diese Begebenheit aber durch Psalm 34, Vers 6. Sie blickten auf ihn und wurden erheitert und ihre Angesichter wurden nicht beschämt. Da hat dieser Blick auf die Schlange, die eherne Schlange, eine Kraftwirkung ausgelöst und sie geheilt oder gereinigt. Das war das Geschehen von 4. Mose 21. Wir haben die Erfüllung jenes Geschehens durch den Glauben erlebt und haben die Kraft des Wortes vom Kreuz erfahren. Wir wissen aber auch, dass das ganze Wort uns Kraft gibt, wobei das Wort vom Kreuz vielleicht das Entscheidende ist. Eine zweite Schriftstelle, Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft, zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Hören wir, das verkündigte Wort ist Gottes Kraft, die frohe Botschaft vom Kreuz, von der Auferstehung und vom Sieg Jesu. Dritte Schriftstelle, Epheser 6, Vers 17. Nehmet auch den Helm des Heils und den Helm der Rettung, und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Das Wort Gottes wirkt nicht nur nach innen, sondern es befähigt uns auch, unseren geistlichen Kampf nach draußen zu führen. Gottes Wort, das Schwert des Geistes. da möchte ich hinzufügen, missbrauchen wir es nicht, dieses Schwert des Geistes. Das geschieht ab und zu mal, dass man das Wort, dieses Schwert des Geistes auch missbraucht und missbrauchen kann. Falsch anwendet heißt das. Wozu gibt Gott uns Kraft? Eine nächste Überschrift. Ich habe 7 Punkte aufgelistet. Wozu gibt Gott die Kraft? Erstens, zur Rettung. Dazu nochmals Römer 1, Vers 16. Das Evangelium, das ist die verkündigte frohe Botschaft, das verkündigte Wort ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden Gläubigen. Einmal, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden Gläubigen. Das zweite, die zweite Kraftwirkung, dass die Kraft Gottes wird uns gegeben zum Dienst oder zur Diakonie. Dazu 1. Petrus 4, Vers 11. Der Dienst soll geschehen aus der Kraft, die Gott darreicht. Und das ergänze ich noch mit Römer 12, Vers 7 in Bezug auf den Dienst als Gabe Gottes. Es sei Dienst, so lasset uns bleiben im Dienst, wer dazu berufen ist. Dienst, der aus der Kraft, oder Diakonie vielleicht noch besser, das ist ja das Grundwort dahinter, Diakonie, Dienst, der aus der Kraft Gottes herausgetan wird, der ist spürbar. Der ist spürbar. Wozu gibt Gott noch die Kraft? Drittens, zur Verkündigung. Dazu Apostelgeschichte 4, Vers 33. Mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Aha, sie haben es mit großer Kraft getan. Oder 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Worte allein, das war keine Worthülse, sondern auch in Kraft. Und im Heiligen Geiste und in großer Gewissheit, das gehört dazu, wie ihr wisset, was für welche wir unter euch waren, um euret Willen. Was wäre das für eine Verkündigung, wenn es so bei uns sein könnte? Und ich füge es hinzu, es kann so sein, wenn wir in dieser Haltung unseren Verkündigungsdienst tun oder in dieser Haltung die Gemeinde da ist. Ganz Jesus hingegeben. So muss es sein und so gelingt es. Wozu gibt Gott noch die Kraft? Oder wozu gibt Gott die Kraft noch? Viertens, zum Werk des Glaubens. Werk des Glaubens. Dieser Begriff steht zum ersten Mal in 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Dann aber noch einmal in 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Gerade in der Stelle 2. Thessalonicher 1, Vers 11 fügt Paulus hinzu in Kraft. Der ganze Vers lautet, weshalb wir auch alle Zeit für euch beten, liebe Thessalonicher. Auf das unser Gott euch würdig erachte der Berufung und erfülle alles Wohlgefallen seiner Gütigkeit und das Werk des Glaubens in Kraft. Werk des Glaubens ist alles das, was wir für Jesus tun aus dem Glauben heraus. Noch einmal, Werk des Glaubens ist alles das, was wir für Jesus tun, aus dem Glauben heraus. Wozu gibt Gott noch die Kraft? Fünftens, zur Bewältigung des Alltags. Das steht in Philipper 4, Vers 13. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Punkt. Alles vermag ich durch den, der mich kräftig. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Wenn er uns kräftigt, dann vermag er alles das in uns zu tun, was er für uns vorbereitet hat. Ein wunderbares Wort. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Ein sechster Gedanke. Gott gibt die Kraft zum Durchhalten und zur Geduld. Zum Durchhalten und zur Geduld. Dazu Kolosser 1, Vers 11. Gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Das Wort haben wir oben schon einmal gehabt, aber jetzt kommt der letzte Teil aus dem Wort Kolosser 1, 11. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und zu aller Langmut mit Freuden. Nach diesem Vortrag, den ich irgendwo mal gehalten habe, hat ein Bruder hinzugefügt, Ergänzung, ganz wichtig, was jetzt kommt, und zum Leiden. Kraft zum Leiden, das brauchen wir auch. Das ist unbedingt festzuhalten. Nicht nur zum Durchhalten, nicht nur zur Geduld, auch zum Leiden. Wozu gibt Gott noch die Kraft? Ein siebter und letzter Punkt. Zum Überwinden. Dazu 1. Petrus 1, Vers 5. Die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Zunächst werden wir durch Gottes Macht und den Glauben bewahrt, bis zu unserer endgültigen Errettung, oder um mit Paulus zu sprechen, bis zu unserer endgültigen Erlösung, Epheser 4, Vers 30, beziehungsweise bis zur endgültigen Erlösung unseres Leibes, Römer 8, Vers 23. Das ist Gottes Tag. Dann aber schreibt Paulus in Römer 8, Vers 35 und Vers 37. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und jetzt Vers 37. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat. Mehr als Überwinder zu sein, das ist ein herausforderndes Wort. Kann man fast nicht verstehen, dass so etwas zu uns gesagt ist. Mehr als Überwinder sein gelingt nur durch die Kraft Gottes, die über uns und in uns wohnt. Die Kraft Christi, die über uns und in uns wohnt. Ach, da gibt es noch einen achten Punkt. Die Kraft Gottes ist uns auch gegeben zur Beherrschung des Lebens. Dazu Römer 5, Vers 17. Im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Hier steht nicht Kratos, sondern hier steht etwas mit königlich herrschen, Basileu. Also wir sollen königlich herrschen durch den einen, durch Jesus Christus. Das ist ja schon eine große Herausforderung, königlich herrschen durch Jesus Christus im Leben. Ja, das heißt, durch Jesus im Leben herrschen, eben auch durch seine Kraft im Leben herrschen. Schon gar nicht durch unsere Kraft. Luther dichtet, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Ja, so formulierte es Luther in seinem Lied, ein feste Burg ist unser Gott in Vers 2. Recht hat er, da kann man nichts hinzufügen. Das ist eine neue Überschrift. Die Bitte um Kraft. Habe oben dazu schon einmal etwas gesagt, aber jetzt noch ein ganzer Punkt dazu, die Bitte um Kraft. Um Kraft muss man bitten. Da habe ich schon am Anfang darauf hingewiesen, wie ich sagte. Das tut Paulus in den ersten beiden seiner vier Gemeindegebete. im ersten Gemeindegebet in Epheser 1, Vers 19 bittet er, dass wir erkennen sollen, welches die überschwängliche Größe seiner Kraft in uns, oder eigentlich seiner Kraft in uns hinein ist. Haben wir schon besprochen. Im zweiten Gemeindegebet bittet er dann um Kraft, Epheser 3, 16, auf das er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Diese Bitte dürfen wir auch zu unserer Bitte machen. Ich lese es noch einmal. Auf das er euch gebe, auch mir und dir, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, und das ist etwas Gewaltiges, seine Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist, das ist ja unser Thema, 2. Timotheus 1, Vers 7, durch seinen Geist gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Nicht wahr? Der äußere Mensch zerfällt, aber der innere wird Tag für Tag erneuert. Nachzulesen in 2. Korinther 4, Vers 16 und Kolosser 3, Vers 10. Der äußere Mensch zerfällt, ja, das stimmt. Aber der innere wird Tag für Tag erneuert. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum wird er Tag für Tag erneuert? Ja, er verbraucht sich in dem Kampf des Lebens, in dem Kampf des Alltags, in dem Kampf gegen die Macht der Finsternis. Da verbraucht sich der innere Mensch, der neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist, und deshalb muss er Tag für Tag erneuert werden. Anders kann ich das nicht erklären. Also noch einmal, die Erneuerung Erneuerung des inneren Menschen durch seine Kraft täglich, das ist eine Kraft Gottes in uns. Und dann kommt noch hinzu, Ablegen des alten Menschen, Töten der Glieder, die auf dieser Erde sind, und Anziehen des neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, das gehört ebenfalls zur Kraftwirkung Gottes an und in uns. Das sind ja die bekannten Stellen, Epheser 4, 22 bis 24 und Kolosser 3, Vers 5 bis 14. Ich habe mir nun die Frage gestellt, warum so kraftlos? Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt viele Gründe. Ich zähle einige Möglichkeiten auf. Zum Beispiel durch den Zeitgeist und dem Mainstream folgen. Das muss Hauptstrom folgen, nicht was heute in ist. Das ist der Mainstream. Dem kann man folgen. Und dann sehen wir dann das Ergebnis, dass man kraftlos wird. Oder durch einen Modern Lifestyle, das habe ich auch eigentlich hingeschrieben, Modern Lifestyle, einen modernen Lebensstil, der kann durchaus nicht dem Worte Gottes entsprechen. Oder gar durch einen Modern Church Lifestyle, das ist eine Schöpfung, die mir so eingefallen ist, durch den modernen Kirchenlebensstil, nicht wahr? Das ist schon manches in Frage zu stellen. Oder durch die Wohlfühlkirche und das Wohlfühlevangelium. Und dann durch Philosophie, Wissenschaft, historisch-kritische Forschung. Dann, man kann kraftlos sein, indem man zu sehr sich mit den Elementen des Kosmos beschäftigt. Dazu gehört das Gesetz zum Sinai dazu. Dann das ganze Berühre und Betaste nicht. Von Menschen gemachte eigenwillige Satzungen, eigenwillige Gottesdienste. Alles, was die Freiheit eines Christenmenschen wieder in Satzungen und Ordnungen zwängen will, das führt zur Kraftlosigkeit. Oder dann nicht aus dem Wort leben wollen, sondern aus anderen Quellen schöpfen. Oder sich nicht mit dem Wort beschäftigen. Oder Beschäftigung mit Nebensächlichem. Oder gar mit Betreiben von Halotria. Ach, ich weiß, meine Mutter hat immer gesagt, ich soll keine Halotria betreiben. Das ist fremde Dinge tun. Dinge, die nicht zum Christentum passen. Ich mache irgendein Hobby, das absolut mir nicht im Glauben förderlich ist. Also keine fremden Dinge treiben. Und dann nicht auf Jesus warten. Dafür aber nicht. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das gehört einfach dazu, zum Glaubensleben auf Jesus warten. Das bewahrt uns vor vielen, vielen, vielen Dingen, die nicht zum Glaubensleben passen. Also, nicht auf Jesus warten, aber dafür nichts, sagte Choruse, in Dauerwiederholung herunterleiern, die uns auffordern, auf den Straßen zu tanzen, gelebt in kirchlichen und anderen Räumen, mit infantilem, läppischem Jesusvergnügen, begleitet von coolen Predigten, mit belanglosem und nichtssagendem Inhalt, Banales in emotional aufgeladener Atmosphäre, das nicht in der Verfolgung standhält. Diesen Gedanken habe ich entnommen, Theo Lehmann, Theos kleine Kanzel, Seite 72 und folgende. Da gibt es weitere Stichworte, die man heute in der Literatur lesen kann, über unsere heutige Beschäftigung in der Welt, aber auch in der Kirche. Sinnlos, ohne geistliches Fundament. Das wollen wir nicht haben. Der Geist darf uns die Kraft geben. Und so langsam komme ich zum Schluss. Der Geist gibt uns die Kraft. Kehren wir zum Anfang zurück. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich möchte zu dem Geist der Furcht auch noch hinzufügen. Fürchten wir uns nicht zu sehr vor der Corona. Ich weiß, da geht eine Spaltung durch die Christenheit. Trotzdem, er hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Das dürfen wir denen sagen, die sich hier zu ängstlich bewegen. Sondern einen Geist der Kraft, der auch mein Denken umgestalten kann. Also, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist eine Tatsache für die Glieder des Leibes Christi. Der Geist gibt uns die Kraft. Und danken wir unserem Herrn Jesus Christus zusammen mit Paulus für die Kraft, die er uns verliehen hat, nachdem wir gläubig geworden sind. Er schreibt in 2. Timotheus 1, Vers 12 und 13, und das gilt jedem Einzelnen von uns, auch wenn wir nicht denselben Lebensweg hinter uns haben wie Paulus. Dort steht, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Die Zeile, indem er den in den Dienst stellte, bedeutet für uns, wer immer wir vorher waren, wenn Gott uns in den Dienst stellt, dann ist das eine Tat seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade. Und zu diesem Dienst gibt er dann auch seine Kraft. Gott schenke uns durch seinen Sohn Jesus Christus die Kraft, die wir für unseren inneren Menschen, unseren Dienst für den Herrn und das Werk des Glaubens benötigen. Amen. Der Herr segne Sie. Ich bete jetzt, wenn nicht der Mann, der das steuert, Thomas, etwas anderes sagt. Ist das richtig so? Ich bete.
Das passt.
Herr Jesus Christus, halt! Ich höre was?
Nein, das passt so.
Passt so. Herr Jesus Christus, habe dir einfach Dank, dass wir nicht mit unserer menschlichen Schwachheit und mit unserer menschlichen Kraft und mit unserem Denken und Fühlen und mit allem dem, was unser Menschsein ausmacht, mit unserer Psyche, unserem Willen, unseren Gedanken geistig leben müssen, sondern dass wir von dir die Kraft bekommen. Dass wir von dir das geschenkt bekommen, was wir brauchen für unseren Dienst, unser tägliches Leben, für das Bibelstudium, für die Auslegung und für einfach, wie wir uns bewegen in dieser Welt, in dieser Zeit, in diesem Kosmos. Aber einfach Dank, dass wir alles das von dir erbitten dürfen und dass du auch unsere menschliche Art und Weise, wie wir sind, dass du sie einfach benutzt und durch deine Kraft brauchbar machst für dich und für deinen Dienst. Dass wir keine Weisen sind, sondern dass wir Söhne und Kinder Gottes sein dürfen, die du beschenkst mit der Kraft aus der Höhe, mit der Kraft aus deiner Herrlichkeit. Ja, nun habe einfach Dank, dass wir als Geschwister zusammenleben dürfen, zwar heute am Telefon, aber doch dürfen wir uns da und dort immer wieder treffen und bitten dich einfach, dass du uns auch wieder bald die Möglichkeit gibst, uns gegenseitig zu grüßen und in Präsenz Gottesdiensten zusammenzukommen. Herr, verlass uns nicht und schenk uns dein Wort. Und gerade auch in dieser angefochtenen Zeit und in dieser Zeit, wo die Kirchen einen ganz anderen Weg gehen, wollen sie, wo sie mitmischen wollen in dieser Welt, mitmachen wollen, diese Welt, die Welt verändern wollen, dabei sein wollen. Und da gib uns einfach deine Gnade, dass wir die Gemeinde zusammenführen, die Gemeinde durch dein Wort zurüsten, dass sie nicht abdriftet in den Geist dieser Zeit und Welt. Da war doch ein Demas und von dem musste Paulus am Ende seines Lebens schreiben, Demas hat mich verlassen, denn er hat den jetzigen Zeitlauf, den jetzigen Äon und meinetwegen auch die jetzige Welt lieb gewonnen. Ja, wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt, Herr Jesus. Und da gib uns einfach die Gnade und die Kraft, dran zu bleiben an dir, im Glauben dran zu bleiben, in der Liebe, in der Hoffnung und am Wort. Und nun schließe uns ein in deinen Frieden und segne uns. Habe Dank für deine Treue und habe Dank für alles, was du uns aus deiner Gnade schenkst. Aus deinem Umsonst, heute, morgen und in der Zukunft. Dir, Vater, sei Dank im Namen Jesu und dir allein sei die Ehre und die Anbetung von nun an bis in Ewigkeit. Amen.